Diese Woche ist Jürgen Habermas 90 Jahre alt und Land auf Land ab gefeiert worden. Wir schicken hier in Gutenbergs Welt jetzt aber nicht noch einfach eine Laudatio hinterher, sondern wir wollen wissen, was hat Habermas uns heute für unsere politisch unruhige Gegenwart noch zu sagen? Ziemlich viel, findet der Philosoph Arndt Pollmann. Und das hat mit einer bestimmten Art der Freiheit zu tun.
Dass ein Denker weltberühmt ist, bedeutet nicht, dass auch sein Denken es wäre. Von Jürgen Habermas zum Beispiel dürfte oft nicht mehr bekannt sein als dies. Er habe die sogenannte Diskursethik erfunden. Eine Ethik, die auf Konsens setzt, an den zwanglosen Zwang des besseren Arguments glaubt und den herrschaftsfreien Diskurs propagiert. Doch was soll das sein, ein herrschaftsfreier Diskurs? Kommunikativer Ringelpiez? Wenn man sich heute so umhört, zum Beispiel in Talkrunden oder den sozialen Medien, so sind wir von derart idealen Diskursverhältnissen denkbar weit entfernt. Mit rationalen, verständigungsorientierten Argumenten kommt man überhaupt gar nicht mehr durch. Überall verhindern Filterblasen, Stereotype, Selbstgerechtigkeit und oft auch blanker Hass, dass eine echte Konsenssuche stattfindet. Der heute typische Modus der Auseinandersetzung ist eher der rechthaberische Krawall und der Eifer, anderen Fehler nachzuweisen. Meint Habermas das also ernst? Ist eine andere Welt der verständnisvollen Einigung möglich? Nein, denn der herrschaftsfreie Diskurs ist keine politische Utopie. Habermas selbst hat wiederholt auf dieses Missverständnis hingewiesen. Als er einmal von einem Marxisten gefragt wurde, ob die Diskursethik eines Tages auch das Einverständnis jener Kapitalbesitzer mit einschließen werde, die im Übergang zum Sozialismus zu enteignen wären, entgegnete er: Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Daher ist es wichtig, diese gleichwohl bahnbrechende Idee philosophisch einzuordnen. Die ideale Sprechsituation ist ein Ideal und keine Prognose über zukünftige Wahrscheinlichkeiten. Es geht dabei um eine theoretische Unterstellung wider besseres Wissen, um ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, unsere Kommunikation wäre herrschaftsfrei, obwohl wir natürlich genau wissen, dass sie dies fast immer nicht ist. Was würde sich ändern? Keine Person, die sich auf ein Gespräch einlässt, kommt umhin zu unterstellen, dass alle, die an einem echten Gespräch interessiert sind, wechselseitig geltende Diskursregeln einhalten müssen. Man muss anderen zuhören, das Gegenüber ausreden lassen, die Redeanteile fair verteilen, aber auch die eigenen Meinungen kritisieren lassen. Und vor allem, die konkreten Ergebnisse unseres Gesprächs dürfen fortan Geltung beanspruchen, wenn wir darüber einen Konsens erzielt haben. Die Philosophie spricht hier von einer kontrafaktischen Unterstellung und als solche ist die Idee des herrschaftsfreien Diskurses genial. Sie sensibilisiert uns für die Bedingung gelingenden Streits und gibt uns damit im Umkehrschluss den Maßstab für die Kritik vielerorts faktisch misslingender Kommunikation an die Hand. Selbst diejenige Person nämlich, die im Gespräch oder auch im Internet all diese Regeln bricht und uns schlicht manipulieren, täuschen oder mundtot machen will, zehrt parasitär von eben diesen Regeln. Denn nur wenn weiterhin viele Menschen an die Möglichkeit gelingender Gespräche glauben, kann ihre Gesprächsbereitschaft egoistisch ausgenutzt werden. Wenn niemand mehr damit rechnen würde, dass sein Gegenüber im engeren Sinne gesprächsoffen ist, würden wir bald schon aufhören, miteinander zu sprechen. Es gibt also zwei Arten zu reden. Die eine ist verständigungsorientiert. Man redet und streitet miteinander, weil man gemeinsam herausfinden möchte, was Sache ist und wo die Wahrheit liegt. Die andere Kommunikation ist rein strategisch. Hier redet und streitet man, weil man die eigene Position durchboxen möchte, weil man sein Gegenüber übertölpeln, besiegen oder totquatschen möchte. Erst vor diesem Hintergrund tritt das zentrale Problem einer heute oft frustrierenden Debattenkultur zutage. In öffentlichen Debatten geht es immer weniger um politische Verständigung, sondern meist ums Recht haben, um strategische Beeinflussung oder demagogische Verführung. Was sich im Zusammenhang der Flüchtlingsdebatte gezeigt hat, lässt sich dieser Tage auch an der Klimadebatte ablesen. Statt über Sachprobleme zu reden, steht das Verlangen im Vordergrund, den politischen Gegner zu diffamieren, und zwar als entweder zu jung oder zu alt, als zu rechts oder zu links, als zu weiß oder zu männlich, elitär oder kleingeistig, provinziell oder weltoffen. Habermas selbst hat diesen Trend zur strategischen, herrschsüchtigen Kommunikation früh erkannt. In seinem Hauptwerk, der 1981 publizierten Theorie des kommunikativen Handelns, diagnostiziert er eine Kolonialisierung der Lebenswelt. Wachsende Systemzwänge der kapitalistischen Reproduktion seien dafür verantwortlich, dass ökonomische und bürokratische Imperative selbst in solche Bereiche der Alltagswelt vordringen, die notwendig auf konsensuale Verständigung angewiesen sind. Freundschaften müssen sich lohnen, Liebe ist Arbeit, die Freizeit muss organisiert werden und die Politik dient bloß noch der Durchsetzung von Interessen. Wir tragen die Zwänge und Ängste des täglichen Existenzkampfes in das kommunikative Miteinander hinein und verlernen die nicht-strategische Verständigung. Zugleich schlagen sich diese Störungen der Kommunikation in unserem Innenleben nieder. Denn die Beziehung, die wir zu uns selbst haben, ist immer auch eine Art Selbstgespräch, das wir im Umgang mit unseren Mitmenschen erlernt haben. Deshalb werden sich Pathologien der äußeren Gesprächskultur schädlich auf unser Seelenleben auswirken, und zwar als Störungen der freien Selbstverständigung und damit als Entfremdung. Wer sich nicht mit anderen verständigen kann, kann auch nicht mit sich selbst ins Reine kommen. Diese Diagnose einer letztlich freiheitsberaubenden Kolonialisierung der Lebenswelt war nie zutreffender als heute, wo der demokratische Rechts- und Wohlfahrtsstaat den Imperativen eines real existierenden Vulgärkapitalismus, den Zwängen einer auch transnational wildwüchsigen Bürokratisierung und neuen Sehnsüchten nach populistischen Autoritäten geopfert wird. Im kommenden Herbst wird das monumentale Alterswerk von Habermas erscheinen. Der zweite Band wird den Titel »Vernünftige Freiheit« tragen. Wir dürfen gespannt sein, welchen Ausweg uns der große Philosoph aus der heutigen Unfreiheit weisen wird.
Arndt Pollmann war das über Jürgen Habermas und die Idee vom herrschaftsfreien Diskurs. Das war's für heute von Gutenbergs Welt mit einer Sendung zum Thema Gefangenschaft und Freiheit. Alle Bücher, die wir Ihnen vorgestellt haben, die finden Sie natürlich auch nochmal bei uns im Netz auf wdr3.de.